Das ist genau die Stimme, okay, die ich aus diesem Podcast kenne, den ich da immer höre.
Ja, das ist die gleiche.
Ja, unglaublich, aber wahr. Hier ist der Daniel und ich möchte mit euch über Horrorfilme sprechen und heute habe ich den Flo bei mir. Hallo Flo.
Hallo Daniel.
Erzähl doch mal bitte diesem ominösen Internet, was du in diesem Internet machst, was du außerhalb des Internet machst und was du morgen Vormittag machen wirst.
Ey, okay. Also was ich in diesem Internet mache, ist, Mülle ist voll. Gemeinsam mit meinem Bruder betreibe ich einen Podcast, der sich, wer hätte es gedacht, auch um Filme handelt. Und dieser Podcast heißt Flachbereich. Man kann ihn unter www.flachbereich.de sich angucken und anhören und so. Was wir da machen, ist, wir gehen oder wir versuchen einigermaßen regelmäßig in die jeweils örtlichen Sneaks zu gehen. Also ich wohne in Hamburg und mache das immer hier in Hamburg. Und mein Bruder wohnt in Halle und macht das dann dementsprechend dort. Und dann sprechen wir im Grunde genommen über die Filme, die wir da gesehen haben oder auch über andere Filme, die wir außerhalb vom Kino auch noch gesehen haben. Und vor allen Dingen, was meinem Bruder sehr wichtig war bei der Gründung dieses Flachbereich-Podcasts, war, dass wir die Filme auch spoilen. Also wir haben vorher noch so eine Hupe und eine Warnung, falls es Menschen gibt, die bestimmte Enden nicht hören möchten oder so. Aber mein Bruder hat es sehr gestört, dass in vielen Podcasts, die er zuvor gehört hatte, die Hosts manchmal nicht so richtig begründet haben, warum sie einen Film wie bewerten, weil sie Angst hatten, sie würden vielleicht dadurch etwas spoilen und dementsprechend ihre Meinung aber seiner Ansicht nach nicht ausreichend kundgetan hätten. Und das wollte er verhindern, indem wir eben einen expliziten Spoilerteil drin haben, wo wir eben auch Sachen, wenn es das Ende zum Beispiel gestört hat, dann können wir das da eben groß und breit erzählen und begründen, warum wir das Ende nicht so gut fanden oder warum wir es toll fanden, ohne da irgendwie im Wagen bleiben zu müssen.
Wir sind ja ganz knallhart und spoilen alles durch. Allerdings sprechen wir auch alte Filme und nicht irgendwie was gerade erst ins Kino gekommen ist.
Ja, genau. Bei uns sind ja manchmal Filme, die noch gar nicht im Kino kommen. Das ist ja dieser Vorteil, wenn man in Sneak geht.
Teil eurer Spoiler-Hupe ist ja auch der Wilhelm-Schrei. Hast du den denn auch im Poltergeist gehört, um schon mal kurz reinzuspringen in den Film, den wir heute besprechen?
Oh ja, ich glaube schon. Ja, ich bilde mir ein, den habe ich mal gehört.
Irgendwann läuft er im Fernsehen. Der Fernseher läuft ja die ganze Zeit und ist ja auch so ein großes Thema in dem Film. Und einmal läuft der Fernseher und daraus klingt der Wilhelm-Schrei.
Das klingt plausibel.
genau. Dann, was machst du außerhalb des Internets und was machst du morgen?
Da waren ja noch mehr Fragen. Okay, also außerhalb des Internets bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni in Hamburg. Ich arbeite am Institut oder mittlerweile heißen wir noch Fachgebiet für Journalistik und Kommunikationswissenschaft und gebe da hauptsächlich für die Studenten Seminare in entweder qualitativen Methoden oder Auswertungsanalysemöglichkeiten. Ich promoviere nebenbei zum Thema News Games und was ich morgen Vormittag mache, ist wahrscheinlich im Büro sitzen und immer noch die Forschungsberichte meiner Studenten aus dem letzten Semester lesen. Da bin ich nämlich ein bisschen hinterher, die sich aber auch teilweise ein bisschen träge lesen.
Aber das haben sie so an sich, oder?
Ja, das ist ja auch nicht schlimm und so, also, und es dauert halt eine Weile.
Ich wollte auch deine Studenten jetzt nicht dissen, sondern
das mache ich auch schon immer.
Okay, weil ich weiß nur, dass ich mal irgendwie meine frühen Hausarbeiten zur Hand genommen habe und reingelesen habe und als ich sie geschrieben habe, habe ich sie natürlich alle samt für ein Meisterwerk gehalten.
Ja, aber ich will meine studentischen Arbeiten gar nicht damit, da komme ich nicht gut weg, glaube ich.
Ja, mit ein paar Jahren Abstand denkt man nur so, ach du meine Nase, was war das denn? Ja. Ja, das ist eigentlich so spannend, da würde ich gerne weiter drüber reden, aber dafür sind wir nicht hier, sondern wir haben ein anderes Thema. Wir haben nämlich einen Film zu besprechen, ich habe ihn eben schon angerissen. Wir sprechen heute Abend über Poltergeist, den ersten. Den zweiten hatte ich im vergangenen Horror-Oktober total out of order besprochen, aber den hatten sie mir.
Du hast den zweiten vom ersten besprochen?
Genau, weil da letztes Jahr hatte ich das Thema Filme mit einer Verbindung zu Alien und hatte ja auch wieder hier unsere Hörerinnen und Hörer abstimmen lassen und da hatten sie den gewählt, weil H.R. Giger da das Creature-Design gemacht hatte beim zweiten Teil.
Ach echt? Das wusste ich gar nicht.
Ja, war mir tatsächlich da auch erst, also hatte auch irgendjemand einfach so vorgeschlagen und wurde dann so weiter nach oben gevotet immer mehr und ich hatte überhaupt keine Ahnung, musste dann selbst recherchieren, wo denn jetzt hier die Verbindung bitteschön ist. Ja. So sieht's aus.
Ist halt nicht so offensichtlich denn.
Ja, also tatsächlich sehen sie ganz anders aus, aber sie haben eine viel prominentere Rolle als jetzt hier im ersten Teil noch und war durchaus sehenswert. Sonst war der Film ziemlich Panne, aber das Creature Design war okay.
Immerhin.
Wie hat dir denn jetzt der erste gefallen?
Das ist eine gute Frage. Also man muss wahrscheinlich schon mal vorneweg sagen, dass der Film ist von 1982, also fast so alt wie ich. Und man hat ihm, fand ich, sein Alter auch angemerkt. Also es ist nicht vergleichbar, fand ich, mit modernen Horrorfilmen, die, zumindest die ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, häufig relativ finster und dunkel sind, wenn man das mal so beschreiben möchte. Und der hier war doch noch vergleichsweise nett anzusehen und irgendwie, ich fand ihn gar nicht so wirklich schlimm gruselig oder nervenaufreibend oder so.
Mhm.
Sondern doch vergleichsweise, also schon spannend und interessant, aber doch vergleichsweise gemächlich. Er fängt wie wahrscheinlich jeder Horrorfilm einigermaßen idyllisch an. Also wir sehen ja diese Familie, wie heißen sie? Familie Freeling.
Genau.
Genau. Die wohnt in einem Haus. Der Vater der Familie ist sowas wie ein Immobilienmakler und verkauft eben auch entsprechend diese Häuser, in denen die da drin wohnen. Also er wohnt quasi, die wohnen in so einem Haus, was dessen Firma auch verkauft. Und der wohnt da mit seiner Frau. Und die scheinen ziemlich lockere Eltern zu sein. Die kiffen da auch mal abends. Das fand ich sehr lustig. Und wohnen da mit ihren drei Kindern. Und die kleine Tochter macht schon von Beginn an so mehr oder weniger seltsame Begegnungen und Äußerungen. Sie würde irgendwie mit den Leuten aus dem Fernsehen reden oder irgendwie sowas. Wie du schon gesagt hast, das Fernsehen spielt eine nicht unwichtige Rolle in dem Film und ist auch, glaube ich, so viel, was so diese ikonischen Bilder aus diesem Film angehen, ist so dieses kleine Mädchen vor dem diesem rauschenden Fernsehbild.
Hm.
Also das kennt man ja heute gar nicht mehr, dieses Rauschen, dieses weiße Rauschen im Fernsehen, was früher nach Sendeschluss kam. Als es noch einen Sendeschluss gab, das ist ja heute gar nicht mehr, die Kinder können ja gar nichts mehr damit anfangen.
Das stimmt, das dachte ich auch so. Auch so in Deutschland, also ich weiß nicht, ich habe zwar auch noch Sendeschluss erlebt, aber mit der Nationalhymne war das in Deutschland, glaube ich, nicht, aber damit fängt ja hier der Film auch an, dass so irgendwie die Nationalhymne kommt und dann geht das Bild aus und ist der Sendeschluss.
Genau.
Ja, aber dann, was passiert im Haus der Freelings, wo wir schon mitten in der Handlung sind?
Genau, und dann auch relativ horrorfilmtypisch, da habe ich mich dann gefragt, ist das horrorfilmtypisch, weil dieser Film das so gemacht hat oder kam mir das dann nur so vor, weil ich schon so viele Filme dieser Art gesehen habe, fängt es dann eben langsam an, immer ungewöhnlichere Dinge zu passieren. Also wie gesagt, schon die kleine Tochter, die macht seltsame Bemerkung, die man sich aber noch erklären kann mit, was weiß ich, die schlafwandelt oder die hat halt irgendwie einen imaginären Freund, mit dem die da rummacht. Und dann beginnen aber zum Beispiel, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, die Stühle in der Küche beginnen zum Beispiel sich von selber zu verrücken. Also die werden zum Beispiel alle an den Tisch rangestellt und stehen dann, nachdem man sich einmal kurz umgedreht hat, stehen sie alle wieder 2 Meter davon weg. Und später noch in einer anderen Szene bilden sie sogar so eine wunderschöne, wie so eine Polizeimotorradkolonne, so eine tolle Pyramide auf dem Tisch. Das fand ich auch sehr nett. Kurz danach stellen sie sogar fest, dass offensichtlich in dieser Küche eine seltsame Kraftquelle sein muss, denn man kann sich da auf den Boden setzen und kann sich quasi wie aus dem Nichts über den Küchenboden schieben lassen. Und das ist also alles eigentlich noch ganz lustig und so. Wie gesagt, die Leute scheinen auch relativ locker zu sein, so diese Familie. Aber das Ganze schlägt dann so ein bisschen um, als dann so ein Sturm kommt und dann auch, glaube ich, eine sehr ikonische Sache für diesen Film. Vor dem Haus der Familie steht so ein uralter, knorriger, krustiger Baum rum und der beginnt dann scheinbar zum Leben zu erwecken und versucht den Jungen der Familie zu verschlingen und da fangen dann die Eltern an, sich vielleicht doch ein bisschen mehr Gedanken zu machen und versuchen übernatürlich professionelle Hilfe zu holen, die eben auscheckt, ob es vielleicht in diesem Hause spukt und was man dagegen vielleicht tun könnte. Ach, und was ich noch ganz vergessen habe, neben dem Baum, der dann kommt, ist ja auch die kleine Tochter der Familie, Carol, ja. Die verschwindet. Die wird quasi entführt von dem vermeintlichen Poltergeist, wird sie in den Schrank gezogen, zusammen mit allem Inventar aus dem Kinderzimmer und ist dann erstmal verschwunden für eine Weile aus dem Film.
Genau.
Genau, und die soll dann natürlich auch zurückgeholt werden.
Mhm. Ja, ich denke, damit können wir es belassen. Alles Weitere werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, aber hier in den Kurzfolgen will ich die Filme eigentlich nicht durchspoilern, wenn dann eben, so wie ihr es macht, mit einer vorherigen Ankündigung. Ja. Aber das eigentliche Abenteuer beginnt ja erst an genau der Stelle, wo
wie heißt stimmt, die?
Carol, was? Nee, wie heißt die Kleine nochmal? Carol Ann, genau. Wenn sie dann verschwunden ist. Mhm. Ich bringe mal so ein paar Eckdaten zu dem Film. Er stammt, du sagtest es schon, aus dem Jahr 1982. Die Regie führte zumindest offiziell Toby Hooper, dessen erster Film war 1969 Eggshells und 1974 kam dann sein großer Hit, für den er sich in die Filmgeschichte eingeschrieben hat, nämlich The Texas Chainsaw Massacre. Es folgen zwischendurch jede Menge andere Horrorfilme. 82 kommt Poltergeist, 86 Texas Chainsaw Massacre 2. In den 90ern macht er sehr, sehr viel Fernsehen, Fernsehfilme, Episoden aus Serien, auch ein paar nicht so dolle Horrorfilme fürs Kino. 2004 fand ich noch ganz lustig, da kam Toolbox Murders, den kenne ich nicht, ich kenne aber das Original aus den 60ern oder 70ern, glaube ich, was schon total Panne war und dieses Remake hat jetzt auch nicht die beste Bewertung, aber ich bin eigentlich gespannt, also weil den Original, der war so auf die Art und Weise, wie ich Horrorfilme eigentlich am liebsten habe. So komplett strutzedoof, glaubte aber zu jedem Zeitpunkt, er würde ja ein unglaubliches Meisterwerk machen, wenn er halt so ein, quasi so, wir nehmen so ein Slasher-Film-Szenario und unser Mörder hat eine Bohrmaschine und jagt dann seine Opfer immer mit der Bohrmaschine und auch mal dem Hammer. So, er ist nämlich der Toolbox-Mörder. Ja.
Der Name ist ja schon toll. Ja.
Genau, 2013 hat er seinen letzten Film gedreht, Djinn, des Teufels Brut, und gestorben ist er dann leider in diesem Jahr, 2017. Aber ich sagte es schon, er ist höchstwahrscheinlich nur der, dessen Name auf dem Regieposten steht, denn die Produktion hatte ein gewisser Herr Steven Spielberg inne und ich finde den Stil von Herrn Spielberg, der schreit wirklich aus diesem Film heraus.
Ja, das merkt man absolut. Ja.
Und das ich auch. Die Gerüchte wollen es auch so, dass eigentlich hatte Spielberg die Regie geführt. Er war nämlich, also der Film entstand zeitgleich zu E.T. und er war bei E.T. vertraglich gebunden, dass er sich nicht auf ein anderes Projekt noch stürzen darf, sondern dass er nur E.T. drehen darf. Und deswegen haben sie so, geht das Gerücht einfach nur hier dem Herrn Toby Hooper einen Scheck in die Hand gedrückt und er war da auch irgendwie halt Co-Director, aber im Grunde hat Steven Spielberg als Produzent den Film gedreht und wenn man sich so die ganzen Trivia-Facts in der IMDb anguckt, dann sieht man, liest man da auch immer nur Schauspieler XY und Spielberg machten das und das, also da wird Herr Hooper nicht viel erwähnt.
Das fand ich auch sehr lustig, dass der Hooper da offensichtlich mehr so ein Strohmann war für die Gewerkschaft als tatsächlich irgendwie kreativer Input, da sich groß durchgeschlagen hat.
Genau, er hatte.
Aber wenn man die restliche Filmografie von Toby Hooper sich so anhört, ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm.
Ja, aber also vor allen Dingen ist er halt, glaube ich, um einiges brutaler und der hat ja immer schon noch diesen familientauglichen Anspruch dieser Film, der auch genau, so typisch Steven Spielberg ist. Ja, aber ich glaube, wäre vielleicht so was 80er-mäßiges, aber ich glaube es gar nicht weil ich habe ja zum Beispiel hier Nightmare on Elm Street gesehen, der ist auch Dreh. Aus der Zeit. Der ist zwar auch irgendwie so ganz, ganz süß heute, aber der ist ja trotzdem, hat er immer noch einige Szenen, die ultra brutal sind. Nicht so hat. Der hatte auch so ein paar krasse Bilder dafür, dass er
und
nämlich
auch Evil Dead und so, das ist doch auch aus der
Zeit. Genau, genau. Ja. Um einiges so härter. Ja. Hier, der hatte, der Film hier hatte nämlich ein PG-Rating in den USA, was ja so ungefähr vergleichbar ist mit ab 6 freigegeben. Das fand ich dann schon harten Tobak. Ja. Weil
ambitioniert.
Das stimmt. Es gibt also zum Beispiel eine Szene, wo es zwar irgendwie nur so ein Traum ist, aber wo es eine Protagonist so das Gesicht mit der Hand vom Schädel schält. So, das ist schon einfach ein echt gruseliges Bild, wo ich glaube, niemand mit 6 Jahren drauf abgeht. Aber
das hätte mein Kind mit 10 Jahren noch nicht gut gekommen, wenn er das gesehen hätte.
Ja, das geht meinem genauso. Und zwar war es so, dass diese MPAA, diese Behörde, die das einstuft, eigentlich ihnen erst ein R-Rating, also ungefähr vergleichbar mit ab 16, gegeben hatte und dann wirklich hier Spielberg und Hooper da auf die Barrikaden gegangen sind und da Einspruch eingelegt haben und wer weiß, mit welchen Druckmitteln sie dazu bekommen haben, dass sie am Ende das dann abgesenkt haben. Auf PG, denn damals gab es noch nicht PG-13, diesen, also ungefähr ab 12, ab 13 da entsprechend. Wurde erst, ich glaube, 2 Jahre später mit Gremlins eingeführt. Das haben wir damals in unserer Gremlins-Episode, könnt ihr gerne im Archiv nochmal nachhören, haben wir schon mal drüber geredet. Da war nämlich auch Spielberg mitverantwortlich mit Gremlins und Indiana Jones und der Tempel des Todes hatte er so Filme geliefert, die dann der MPAA doch zu hart waren für PG-Rating und dann haben sie irgendwie so als Kompromiss sich geeinigt, wir führen dieses neue Rating ein und seitdem gibt es eben dieses ab 13 Rating in den USA.
Ach so, das heißt, vorher gab es quasi nur ganz oder gar nicht.
Genau, es gab ja bis irgendwie Mitte der 60er diesen Production Code, da gab es dann überhaupt Altersbeschränkungen und dann, als der so am Wegbröckeln war, da gab es dann halt, durften alle alles sehen, ich weiß, hatte ich jetzt auch, wir wollen ja über Night of the Living Dead an Halloween sprechen, da habe ich auch gelesen, dass der in Vormittagsvorführungen lief und wohl auch so manches Kind verstört hat, weil es da zu dem Zeitpunkt halt gerade überhaupt keine Regelung gab und dann in den 70ern haben sie wohl dieses Altersregelung eingeführt und die dann erst in den 80ern vervollständigt.
Jugendschutz ist schon nicht unwichtig.
Ja, Poltergeist hatte ein Budget von 10,7 Millionen, also das war in den 80ern ein absolutes Blockbuster-Niveau. Die Rollen...
Das merkt man aber auch.
Ja, total. Also, der hat...
Das sieht schon gut aus, so.
Ja, der hat so diesen, tatsächlich diesen schönen, handgemachten 80er-Jahre Special-Effect-Look, zum Beispiel auch Ghostbusters oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte auch so am Anfang, wenn man so diesen Vorort sieht und dann auch so Kinder auf Fahrrädern da rumfahren, hier den ganzen Fans von Stranger Things, den könnte man diesen Film auch nochmal empfehlen, weil der hat da auch sich groß, ja, das ist halt dieser Stil von Film, der ja aus dieser Serie auch so herausspricht.
Genau.
Craig T. Nelson hat Steve Feeling gespielt, Joe Beth Williams Diane Feeling, Dominic Dunne Dana Feeling, Oliver Robbins Robbie Feeling und Heather O'Rourke hat Carol Ann Feeling gespielt. Und zwar den wohl den Machern wichtig, dass sie da unbekannte Schauspieler casten, damit der Eindruck der Familie von nebenan dadurch nicht kaputt gemacht wird, dass sie da irgendwelche Stars im Cast haben. Und das Genre ist, ja, Horror ist halt schon, ist es so richtig krasser Horror ist es nicht. Ich würde eher vielleicht sowas wie Gruselfilm oder Spukfilm sagen.
Ja, genau. Ich wäre auch eher so bei Gruselfilm.
Ja. Und er spielte 76,6 Millionen Dollar ein. Also, das...
Also bei 10 Millionen Budget ist aber das schon... Das
Siebenfache seines Budgets hat da auf jeden Fall war ein Erfolg.
Würde ich auch sagen.
Und ich habe noch einen Fun Fact, also Fun Fact in Anführungszeichen bitte. Ich möchte nämlich hier und heute jetzt sagen, dass auf diesem Film ein Fluch lastet. Denn
ja, das habe ich auch.
Gleich drei Mitglieder sind hier auf komische Art und Weise gestorben. Die erste war gleich Dominic Dunne, also die älteste Tochter, die gespielt hat. Die wurde noch im gleichen Jahr von ihrem damaligen Freund erdrosselt. Ist auch irgendwie hart.
Übel, ja.
Das ist also vor allen Dingen war das wohl schon längere am Laufen häusliche Gewalt und da, also es hätte auch anderen auffallen können, was ich so gelesen habe, nur es hat halt niemand irgendwie was unternommen und es endet dann tödlich.
Ja.
Das nächste war dann die kleine hier Heather O'Rourke, die starb kurz nach Beendigung der Dreharbeiten zu Poltergeist 3 am 1. Februar 1988 im Alter von 12 Jahren an einem Darmverschluss und das Mysteriöse hier ist, dass sie fehldiagnostiziert wurde, weswegen es überhaupt tödlich enden konnte, weil sie eben unter Magenproblemen litt und die Ärzte eben nicht diagnostizierten, dass es sich um einen Darmverschluss handelte, sondern sie hatten die, ach man, ich habe den Namen der Krankheit vergessen, aber das, ja, weißt du es noch?
Nee, ich wollte auch sagen, ich habe es auch gelesen, aber ich habe auch nur mir gemerkt, dass sie gestorben ist.
Ah nee,
dass es irgendeine Krankheit war.
Jetzt weiß ich es wieder. Was die Ärzte dachten, was sie haben, ist Morbus Crohn. Das ist so eine chronische Entzündung des Darms. Und das ist die Krankheit, die Dan O'Bannon hatte. Und das ist der Drehbuchautor von Alien und der Regisseur von Return of the Living Dead. Ach, hier. Nicht? Da ist auch bestimmt irgendwas schief. Denn
ja auch diesen Sci-Fi-Film, diesen uralten.
Genau, zusammen
mit dem Wasserball.
Genau, zusammen mit Carpenter, das war das Debüt. Dark Star ist das.
Dark Star, der war toll.
Ich muss da irgendwann nochmal eine Folge zu machen. Da haben wir auch schon zum zweiten Mal in diesem Oktober drüber geredet. Das ist einfach ein super Film. Aber es ist immer noch nicht zu Ende, denn es gibt auch noch Lou Perryman. Der hat eine ganz winzige Rolle bei diesem Footballabend, wo es da diesen schönen, schönes Duell mit den beiden Fernbedienungen, die auf der gleichen Frequenz laufen, gibt. Der Vater, Steve Feeling und der Nachbar, die können sich nicht leiden und sind sich da immer so ein bisschen am Dissen und dann haben sie zufällig ihre Fernbedienungen laufen auf der gleichen Frequenz und dann ärgern sie sich immer, dass sie umschalten, weil die Tochter des Nachbarns irgendeine Serie sehen sehen will und der Vater will halt Football spielen und auf die Idee irgendwie mal einfach die Vorhänge zuzuziehen oder so, kommen sie nicht. Oder keine Ahnung wie. Oh, vielleicht funktionieren diese Fernbedienungen in den 80ern mit Bluetooth oder so.
Ja, aber ich keine Ahnung. Auf jeden Fall konnten sie mit ihrer Fernbedienung den Fernseher des Nachbarn umschalten.
Ja, es war sehr schön.
Das ist natürlich Streit.
Genau, und einer davon, von diesen Gästen beim Football war Lou Perryman und der wurde 2009 von einem Axtmörder erschlagen. Ach, du Scheiße. Ja. Ist das so? Es ist schon augenfällig, dass hier komische Sachen am Laufen sind bei dem also Film. Das
kann kein Zufall mehr sein.
Nein, da muss eine große Verschwörung dahinter stecken. Wahrscheinlich soll da irgendwas vertuscht werden. Noch immer nach 30 Jahren.
Ja, wahrscheinlich. Ja, nee, das habe ich auf jeden Fall auch gelesen, dass dieser Fluch auf dem Film lastet. Und das ist natürlich schon kurios. Aber ich glaube, mehr ist es dann
nicht. Nein, ich glaube so. Sterben halt. Ja, das stimmt. Das ist halt irgendwie. Das Kuriose ist halt, dass halt irgendwie. Also zwei ermordet wurden und die dritte durch einen Fehler gestorben ist, aber das ist, ja, es gibt halt komische Zufälle.
Ja, genau.
Ja, lass uns mal.
Das ist natürlich toll für den Ruf von so einem,
natürlich,
nennen wir es mal, Gruselfilm, wenn dann auch noch tatsächlich der Grusel sich in die reale Welt scheinbar überträgt.
Apropos, das, genau, da habe ich gleich auch noch einen Punkt. Nämlich, ich finde, dass der Film den falschen Namen hat, weil er ja Poltergeist heißt und ich habe extra nochmal in der Wikipedia nachgelesen, was ein Poltergeist ist, weil...
Die sagen das sogar in dem Film.
Genau. Genau, weißt du noch genau, was sie da sagen?
Ich glaube, sie sagen irgendwie, nee, ich weiß nicht mehr, was das andere war, also was es eigentlich sein müsste. Genau,
Haunting, genau. Also zum Glück ist es kein Haunting, das wäre viel schwerer zu kurieren, sondern es ist nur ein Poltergeist, sagen sie an einer Stelle. Aber definieren sie den Poltergeist auch?
Doch, sie sagen auch irgendwie, was der Unterschied ist, irgendwie, dass der Poltergeist ist, glaube ich, an Personen gebunden oder irgend sowas erzählen die da. Und deswegen könnte der wieder weggehen oder so. Und das ist ja hier aber nicht der Fall.
Genau.
Denn es ist ja genauso wie bei dem Haunting eben dann an den Ort gebunden, warum es da so poltert und gruselt.
Genau so ist es auch, dass in der Wikipedia hieß noch, dass so irgendwie ein Poltergeist, also der macht halt Lärm und kann auch irgendwie, also Geräte ein- und ausschalten oder Sachen zu zerbrechen, aber der tritt nie in Gestalt auf und er schadet auch keine Menschen. Und ich sag jetzt schon mal, wer überhaupt nicht gespoilert werden will, der möge jetzt abschalten. Flo, würdest du den Film empfehlen oder eher nicht?
Das kannst du nochmal den Leuten mitgeben. Also ich würde ihn, glaube ich, einfach empfehlen, um ihn auf jeden Fall mal gesehen zu haben, weil ich fand ihn auf jeden Fall sehenswert. Wie wir gerade gehört haben, hat er auch eine interessante Geschichte, was einfach so die Produktion und sowas angeht. Und er ist, glaube ich, bin ich immer noch der Meinung, stilprägend, was diese ganze Art von Gruselfilm-Geschichten angeht. Der hat mich zum Beispiel auch total an dieses The Conjuring erinnert, wo es auch, der jetzt vor drei, vier Jahren, der ist quasi genau der gleiche Film. Da geht es auch darum, dass irgendwie in einem Haus es spukt und dann kommen Geister, Austreiber, Forscher, in Anführungsstrichen, und gehen dann in dieses Further, in diese andere Welt. Und das ist ja hier fast genau das Gleiche. Also ich glaube, der hat schon großen Einfluss gehabt, was so dieses Genre angeht. Deswegen sollte man ihn sich schon mal angucken, würde ich sagen. Wenn man sich aber gruseln und einen schlimmen Horrorfilm angucken will, dann ist man da, glaube ich, an der falschen Adresse. Denn wie schon gesagt, richtig schlimm gruselig ist der nicht. Das liegt ja wahrscheinlich dann auch an dem Rating, das angestrebt wurde. Aber zum Beispiel auch irgendwie die, wie sagt man, die Stakes, die, das, worum es geht, die sind irgendwie gar nicht richtig hoch genug, weil außer dem kleinen Mädchen, das entführt wird, passiert niemandem irgendwas. Dem ganzen Film stirbt kein Mensch.
Jetzt spoilerst du ja aber doch schon. Also,
ich dachte, das soll ich doch.
Nee, noch nicht. Ich wollte eigentlich auch noch mal kurz sagen, ich empfehle den Film auch. Er ist, gleich darfst du, weil das war eigentlich so schon mit drin. Egal. Ich wollte sagen, ich empfehle den Film nicht auch. Also, der hat auch so einen Stein bei mir im Brett, weil den habe ich irgendwie auch als viel zu kleines Kind gesehen und der hat mich sehr geprägt. Und als ich ihn jetzt nach, keine Ahnung, 25 Jahren oder so wieder gesehen habe, konnte ich das natürlich auch überhaupt nicht mehr nachempfinden, was ich so gruselig damals daran fand. Allerdings finde ich auch, er hat so, vor allen Dingen im Mittelteil zieht er sich ziemlich und er ist da irgendwie, sie hätten ihn da vielleicht mal irgendwie 20 Minuten rausschneiden können, dann wäre es ein bisschen peppiger gewesen, weil in der Mitte, wenn dann da dieses Geisterjäger-Team da ist, dann wird irgendwie ziemlich viel erklärt und gelabert und da dachte ich auch so, ja, jetzt kommt mal zu Potte.
Ja, vor allen Dingen kommt dann noch eine zweite Geisterjägerin dann ran, das hätte man genau. Schon irgendwie alles in mehrere, einige Figuren zusammen merchen können zu einer Figur.
Ja, die ersten, die, das ist so krass, die Gefahr, sie können das nicht, dann müssen sie noch die zweite holen.
Ja.
Die dann super kompetent ist. So. Naja, aber jetzt darfst du das Ende auch noch voll durchspoilern.
Ja, denn genau, was ich schon sagte oder was ich sagen wollte. was mir ein bisschen gefehlt hat, waren einfach so ein bisschen dass man tatsächlich Angst um die Figuren bekam, weil eben so wirklich nicht irgendwem was Schlimmes passiert und es stirbt eben auch niemand in dem Film oder kriegt vielleicht, ich weiß gar nicht, passiert überhaupt. Der eine wird, glaube ich, gebissen von irgendeinem Geisterwesen, aber sonst passiert, glaube ich, keinem irgendwas außer so ein paar Erschrecker.
Hm. Ja, okay, am Ende, was ich so ganz spannend fand, es gibt ja quasi einen vierten Akt, also der nachdem sie das kleine Mädchen gerettet haben, ist der Film vermeintlich vorbei und dann auf einmal geht's nochmal los und wurde es auch so ein bisschen willkürlich, was der Poltergeist jetzt plötzlich alles machen kann. Irgendwie auf jeden Fall belebte er dann so den Spielzeugclown des Jungens, vor dem der Junge auch den ganzen Film über Angst gehabt hat und trotzdem der Clown immer ihm gegenüber sitzen musste, wenn er schlafen geht. Niemand kam offensichtlich mal auf die Idee, das Scheißteil irgendwo anders hinzustellen. Und der erwacht dann zum Leben und versucht, den Jungen zu erwürgen. Und
das hatte ich schon wieder total vergessen, du hast ja völlig recht. Ja.
Was mit der Mutter, da ist auch irgendwas, ich weiß, dass sie dann auch irgendwie so an die Decke fliegt, aber warum, weiß ich auch nicht mehr. Also,
ich kann mich noch erinnern, dass sie dann, die haben ja angefangen draußen einen Pool zu bauen und da fällt sie dann rein und dann ist sie da mit ganz vielen Skeletten.
Genau.
Das sind nämlich dann, was übrigens echte Skelette waren.
Echt?
Von echten Menschen. Das haben die der Schauspielerin aber erst hinterher gesagt.
Oh, krass. Da wäre ich angepisst, glaube ich. So. Naja, genau, und das ist halt auch der Punkt, auf dem wir vorhin angedeutet haben, dass eben, also so ein Poltergeist ist halt irgendwie irgendwie nerviger Geist, der aber irgendwie harmlos ist und, wie du schon sagtest, an Personen gebunden ist, also der nervt halt irgendwie eine Person eher und ein Haunting oder ein Spuk, würde man es wohl am ehesten in Deutschen übersetzen, ist halt laut Wikipedia eben an einen Ort gebunden und das ist genau das, was hier ist, nämlich als das Haus ist, auf einem alten Friedhof errichtet. Und weil irgendwie die Gräber weggeschafft haben, aber nicht die Leichen, sondern nur die Grabsteine, hat das irgendwie die Leichen so angepisst, dass sie da jetzt das Haus terrorisieren und seine Bewohner.
Genau, da ist nämlich auch voll noch die Kapitalismuskritik drin, ja, die Turbo-Haus-Immobilienwirtschaft, die hier schnell ihre Billighäuser hochgezogen hat und aber nicht sich drum gekümmert hat, dass das billige Land, auf dem dann das gemacht hat, warum das denn so billig war, das hat man natürlich niemandem gesagt, dass da noch irgendwelche hunderte Leichen vergraben sind.
Das ist auch so.
Das ist nämlich, ja, die Moral von dieser Horrorgeschichte.
Oh, das ist auch so typisch Spielberg. Dieses genauso kombiniert mit diesem, was auch irgendwie überhaupt nicht ausformuliert wird in diesem Film, aber immer wieder einfach durch die Bildsprache auskommt, dieses Fernseher sind böse und Fernsehgucken ist etwas Schlechtes. Und der Film endet auch damit, dass dann die Familie am Ende aus diesem Haus flieht, in ein Motel geht und das Erste, was der Vater macht, ist den Fernseher rausräumen. Aber dabei, der Fernseher hatte doch im Endeffekt überhaupt nichts damit zu tun. Es waren doch die Leichen unterm Haus. Und warum? Es gibt da eigentlich inhaltlich überhaupt keine Beziehung zum überhaupt Fernsehen.
Diese Fernsehgeschichte, die war doch nach der ersten Viertelstunde, war die doch sowieso eigentlich erledigt, oder? Das kam doch gar nicht nochmal groß wieder auf.
Naja. Wirklich strange.
Und übrigens das Gruseligste an dem ganzen Film, fand ich die Treppe in dem Haus, die hat mich wahnsinnig gemacht, weil die so mitten so komisch gebogen war, mitten in den Raum hineinragte. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, wer so komisch eine Treppe baut. Da macht man sich doch den ganzen Raum kaputt. Naja.
Ich fand auch noch schön, du hast vorhin so noch gemeint, dass die Eltern waren so locker. Auf der anderen Seite musst du auch sagen, worst mom ever. Es gibt so zwei Szenen direkt hintereinander kommen. Das erste ist, dass sie da ja wegen dieser Baufirma, die Bauarbeiter, die den Pool ausheben, sind das im Garten haben. Und es ist so ein Haufen mit 40-jähriger, klassischer, brolliger Bauarbeiter, die erstmal die minderjährige Tochter anbaggern. Und die Mutter steht so am Küchenfenster und statt irgendwas zu sagen, lacht sie so und lässt die Jalousie runter. Nach dem Motto, ach, ist das schön, wie diese alten, widerlichen Säcke meine Tochter jetzt da anbaggern.
Und jetzt wird sie endlich erwachsen.
Genau, und das Geile ist dann, als dann der Spuk in der Küche losgeht und die Stühle anfangen zu verrücken, was macht sie? Sie nimmt ihr kleines Kind, setzt ihm einen Footballhelm aus und lässt es erstmal durch die Küche sausen, nur um ihrem Mann zu demonstrieren, wie toll das ist.
Ja, das fand ich auch so, Mensch. Das hätte ich wahrscheinlich nicht so gemacht.
Schon ein sehr lockerer Umgang mit den eigenen Kindern.
Vielleicht war sie da auch noch bekifft oder so.
Auch noch toll, Steven Spielberg, ich war, dass vor allen Dingen den Film, die er produziert hat, Anfang der 80er Jahre, merkt man total, wie er immer auf Teufel komm raus Star Wars Merchandise in die Filme reinpresst. Oh, ja. Und er hatte da ja eine Gewinnbeteiligung an Star Wars und wirklich, er hat die Kuh gemolken, bis sie aber sowas von keine Milch mehr geben wollte. Das ist so.
Das stimmt.
Der Film der beginnt Junge auch.
Der hat das auch in seinem Zimmer.
Genau, das erste Mal, wenn man so überhaupt die Mutter sieht, sieht man zuerst irgendwie R2-D2 und dann ist es so die Bettwäsche, die sie ausschüttelt und wirklich das ganze Zimmer quillt über von Star Wars Merchandise. Ja. Das hat er eigentlich nur noch mit Jurassic Park später getoppt, wenn er ja dann das Merchandise des Films in den Film reinpackt.
So muss man das machen. So wird man ein reicher Hollywood-Regisseur.
Ich mag das ja, also ich mag Spielberg auch irgendwie dafür, aber es ist schon auch verdammt dreist einfach.
Ja, das charakterisiert ja aber auch den kleinen Jungen als nerdigen Star Wars-Fan.
Genau. ich möchte noch zwei Sachen, die ich schön fand, abschließend, dann habe ich mich zumindest ausgequatscht, betonen. Das eine ist, dass wenn dann am Ende die Kacke nochmal so richtig am Dampfen ist, dann rennt die Mutter so den Flur entlang, um zum Kinderzimmer zu kommen und da ist halt ein richtig cooler Vertigo-Effekt drinne, wenn sie der Flur immer weiter in die Länge gezogen wird und sie vermeintlich überhaupt nicht vom Fleck kommt, während sie da lang rennt und dann irgendwann das am Ende sich wieder so ganz komprimiert und sie dann die Tür erreicht. Es war einfach eine sehr, sehr schöne Kameraeinstellung, die mir gut gefallen hat. Und dann war meines Erachtens nämlich am Ende auch noch ein filmisches Zitat drinne, nämlich eine Referenz an The Shining. Da gibt es ja diesen berühmten Streit zwischen, das war mein Computer, entschuldigen Sie bitte.
Nichts gehört.
Achso, dann ist es vielleicht gar nicht auf der Tonspur. Mein Computer hat gerade Geräusche gemacht. Bei The Shining, da gab es ja diesen berühmten Streit zwischen Stephen King und Kubrick, weil Kubrick fand halt zwar die Eckdaten der Geschichte gut, aber fand den Roman sonst scheiße und Stephen King fand halt das, was Kubrick draus gemacht hat, scheiße. Und
Ja.
Da hat ja Kubrick dann in den Film noch einen Diss an Stephen King reingebaut, in dem im Buch die Familie am Ende in einem Käfer flieht vom Hotel. Und dieses Mal ist es so, dass wenn da dieser was ist er nochmal gleich? Also der Typ, der sie halt zum Retten kommt, zumindest vermeintlich.
Ja. Der Schneekatze, der da rum.
Genau. Auf jeden Fall, wenn der auf dem Weg zum Hotel ist, dann sieht man irgendwie das Wrack eines Käfers am Straßenrand liegen, was so einfach nur so, es ist einfach so ein kleiner visueller Diss von Kubrick an Stephen King gewesen, nach dem Motto: Dein Ende ist scheiße, ich werde es anders enden lassen.
Sehr gut.
Und wenn hier jetzt die Familie Freeling am Ende vom Haus flieht, dann haben wir, das Haus ist am Ende total krass explodiert. Und
ist doch dann weg.
Genau. Ja. Und offensichtlich hat es da auch einen Käfer aufs Dach geschleudert und die Familie rast mit ihrem Auto und gibt dem Käfer nochmal so eine mit, so dass der anfängt, sich so auf seinem Dach zu drehen, was meines Erachtens auch nochmal eben auf diese berühmte Szene in The Shining verweist. Fand ich auch schön.
Nicht schlecht. Das ist mir natürlich nicht aufgefallen. Aber finde ich gut.
Hast du noch irgendwas inhaltlich zum Film zu sagen?
Ich muss überlegen. Ich glaube, ich habe alles erzählt, was mir dazu noch einfiel. Nee, ich habe nichts mehr zu sagen.
Gut, magst du den Film dann noch bewerten auf der Letterboxd-Skala von einem halben bis 5 Sterne und wahlweise einem Herz?
Okay, ich habe den, glaube ich, sogar bewertet bei Letterboxd. Ich weiß natürlich nicht mehr wie. ich würde sagen, nachdem was ich jetzt erzählt habe, würde ich ihm 3,5 Sterne geben und kein Herz.
Dann mach ich es anders, weil ich gebe ihm nur 3 Sterne. Ja. Und das geht vor allen Dingen auf eben diesen Mittelteil mit dem viel Geisterjäger, wenig passiert zurück, da war ich tatsächlich einfach gelangweilt. Da hätten sie einiges rausschneiden können. Aber dafür kriegt er von mir das Herz, einfach weil ich so eine schöne Kindheitserinnerung an den Film habe und er mir so viel bedeutet. Emotional verbunden.
Als Kind habe ich den nie gesehen.
Ja.
Den jetzt zum ersten Mal gesehen
übrigens. Ja, so gehört es sich ja eigentlich.
Für deine Folge habe ich den jetzt geguckt.
Sag mal, Flo, was geht denn bei euch so demnächst? Macht ihr auch was zum Horror-Oktober?
Nein, wir machen nichts zum Horror-Oktober. Ich finde es übrigens ganz schwer auszusprechen. Ja. Horror-Oktober. Wer hat sich das ausgedacht?
Ich habe es heute in einem Podcast der Wiederaufführung gehört. Da hat der Jan von der Cinecouch, die ja so die Kuratoren sind, aber irgendwie die Verantwortung dafür von sich gewiesen und gesagt, dass das irgendwie auf Twitter entstanden sei, der Name dann vor 4 oder 5 Jahren und sie das nur quasi dann an sich genommen haben, um das so zu betreuen.
Ja, ich verstehe. Das klingt auch wie so ein Twitter-Ding.
Ja, auf jeden Fall.
Ich war auch gerade auf Twitter Inktober.
Das habe ich gesehen.
Da muss man jeden Tag was malen.
Das also ist inken nice.
Mit Tinte. Was bei uns demnächst abgeht, weiß ich nicht. Wir waren jetzt, glaube ich, gar nicht so viel im Kino. Wir wollen auf jeden Fall am Samstag eine neue Folge aufnehmen. Wahrscheinlich werden wir da hauptsächlich über Blade Runner 2049 reden. Denn den hat Chris zum Beispiel, was ist heute? Dienstag? Gestern geguckt und ich gucke ihn am Freitag und dann können wir uns am Samstag darüber unterhalten und vielleicht gucke ich vorher auch nochmal, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, den Original Blade Runner, weil ich habe gehört, das soll durchaus nützlich sein, wenn man den kurz vorher sich nochmal in Erinnerung gerufen hat.
Mach doch.
Das ist so, was so als nächstes ansteht. Vielleicht haben wir ja zwischendurch noch irgendwelche anderen Filme geguckt. Chris zum Beispiel jammert mir die ganze Zeit die Ohren voll, wie schrecklich er die neue Star Trek Serie findet. Und ich finde die zum Beispiel gar nicht mal schlimm. Und darüber werden wir uns bestimmt auch noch unterhalten. Das muss aufgearbeitet werden.
Das sind 2 Themen, die da könnte ich auch lange drüber reden. Da bin ich auf jeden Fall gespannt und freue mich darauf, das zu hören.
Okay.
Ich würde mich auch freuen, mal wieder irgendwann in Zukunft mit dir zu sprechen. Ich verspreche das zwar ich verspreche zwar gerade auch jedem hier, den ich einlade, aber es sind alles so schöne Gespräche und musst du mal viel öfter machen. Ich habe hier jetzt deine Nummer. Ich weiß ja, wo ich anrufen muss.
Ja, aber das Jahr hat 12 Monate. Da kann bestimmt auch im November irgendwelche Filme gucken.
Aber ich weiß
ein nicht. Ein komisches Wortspiel, Kofferwort draus.
Es gibt sogar, es gibt den November. Ja. Aber irgendwann fängst du halt auch nur noch irgendwie thematische Filme zu gucken. Und das, also ich finde das schon auch so latent stressig beim Horror-Oktober. Von daher bin ich ja noch froh, wenn er dann irgendwann mal wieder vorbei ist. Es macht Spaß, aber es ist auch gut dann.
Ja, vielleicht auch der Inktober einen Oktober lang.
Das
hält man das nicht durch.
Siehste.
Guck mal, den Noir-Vember, da könnte man super Blade Runner gucken.
Ja, als hätten sie es geplant, nicht? Wer weiß, wer weiß. Ja, aber wohl bis dahin ist er vielleicht, je nachdem, wie erfolgreich er ist, schon wieder weg aus den Kinos.
Na, das stimmt. Ja.
Tja. Ja. Na gut, ich danke dir nochmal herzlich, dass du hier gewesen warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und an unsere Hörerinnen und Hörer, euch auch vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt bis hierhin. Und noch ist der Horror-Oktober nicht vorbei. Ihr werdet auch demnächst wieder hier was von mir und illustren Gästen hören. Tschüss.